Galater 3, und heute wollen wir weitermachen, wo wir letzten Sonntag stehen geblieben sind. Und das ist so, ihr Lieben, wenn man Vers für Vers durchgeht in der Heiligen Schrift, dann kommt man an bestimmte Stellen, die dann nicht einfach zu interpretieren sind. Manche Stellen sind dann auch nicht unbedingt etwas, was ich gerne predige. Ja, so Gesetzlichkeit, Legalismus, das liegt mir nicht, darüber zu predigen. Aber wenn man Schritt für Schritt durchgeht, Vers für Vers, dann kommt man automatisch auch auf diese Themen. Und so wollen wir heute weitermachen, gerade in diesem Thema der Gesetzlichkeit. Bevor ich den Text mit uns lese, Galater 3, 15 bis 29, das wird ein größerer Abschnitt sein, über den wir heute gemeinsam nachdenken wollen. Bevor ich noch einmal den Text lese mit uns, will ich uns eine Illustration geben, ein Bild geben, was hier in Galater eigentlich stattfindet. Manche von uns, wenn ihr gleich den Text mit mir lesen werdet, ihr werdet denken, naja, das haben wir schon durchgesprochen. Ja, in den ersten zwei Kapiteln. Warum müssen wir das noch einmal durchsprechen? Aber das ist das genau, was der Apostel Paulus macht in dem Galaterbrief. Er kommt immer wieder zurück zu der Gesetzlichkeit, wie gefährlich diese ist. Und im Deutschen sagt man, er schlägt immer in dieselbe Kerbe. Sagt man das? Ja, ne? Und dann habe ich gedacht, okay, ich kann eigentlich ein gutes Bild uns malen, um das uns zu erklären, was hier in Galater stattfindet. Da stellt euch vor, ein Baum, der zum Himmel wächst. Ja, und dieser Baum ist das Verständnis oder der Glaube, dass man aufgrund des Halten des Gesetzes doch in den Himmel kommen kann. So, es ist eine Philosophie, es ist ein Verständnis, eine bestimmte Lehre, die der Mensch dann annimmt und versucht, in den Himmel damit zu kommen. Wird nie passieren. Ein Baum kann nicht wirklich in den Himmel, wo Gottes Gegenwart ist, reichen. So, und an dem Stamm steht also der Apostel Paulus mit der Axt. Und er schlägt in dieselbe Kerbe, um diesen Baum zu fällen. Und er fällt ihn auch. Und jedes Mal, wenn er schlägt, das ist wieder ein Argument gegen die Gesetzlichkeit. Und am Ende des Galaterbriefes wird es so sein, ach eigentlich, auch in diesem dritten Kapitel, werden wir den Baum der Gesetzlichkeit heißt oder Legalismus krachen hören, weil dieses Verständnis nicht bestehen kann, wenn wir die Bibel wirklich aufschlagen und sie lesen. So, und in diesen Versen, die wir gemeinsam anschauen, 15 bis 29, gibt uns der Apostel Paulus neue Argumente zu verstehen, dass Legalismus. Er kann das Wasser nicht halten zu dem Bund, den Gott mit seinen Menschen macht. Und ich will kurz zurückschauen mit uns auf das, was wir uns schon angesehen haben in Kapitel 1. In den ersten Versen, da spricht Kapitel 1, 1 bis 5, da spricht der Apostel Paulus darüber, was die Gläubigen in Galatien eigentlich persönlich erlebt haben. Und er stellt ihnen eine Frage. Er sagt, das, was ihr erlebt habt, als ihr die Wiedergeburt erfahren habt, kam das aufgrund dessen, weil ihr das Gesetz gehalten habt oder aufgrund dessen, weil ihr Jesus vertraut habt, weil ihr geglaubt habt? Und die Antwort ist klar. Ja, weil wir geglaubt haben. Und das Argument ist, nun ja, dass die Wiedergeburt habt ihr im Geist angefangen. Das wurde im Geist angefangen. Wollt ihr nun in eurem christlichen Dasein nun im Fleisch das vollenden, was im Geist angefangen worden ist? Und er sagt, die Gesetzlichkeit trägt eigentlich nichts dazu bei, dass ihr in der Heiligkeit voranschreitet und im Glauben dann auch wächst. Dann das Zweite, was wir letzten Sonntag angeschaut haben, da ging es darum, dass der Apostel Paulus einen Schriftbeweis gibt und aufzeigt, dass Abraham eigentlich schon aufgrund der Gnade zum Glauben gekommen ist, aufgrund seines Glaubens und nicht, weil er das Gesetz gehalten hat, denn das Gesetz gab es zu der Zeit überhaupt nicht. Und eigentlich, bitte entschuldigt mich, ich habe irgendwas im Auge, stört mich, eigentlich hätte der Apostel Paulus viel weiter zurückgehen können als zu Abraham. Er hätte zurückgehen können bis zu Abel, Henoch oder von mir aus Noah, wie Hebräer 11 das macht. Wie sind sie denn zum Glauben gekommen? Aufgrund dessen, weil sie auch legalistisch irgendwie gelebt haben? Nein, weil sie Gott vertraut haben, genauso wie Abraham. Und Abraham, und das wissen wir, ist ja für die Juden der erste Patriarch und dann auch Gründer des jüdischen Glaubens. Und Paulus sagt schon, wie Abraham, euer Glaubensvater, gerechtfertigt wurde, so werdet ihr auch ihr gerechtfertigt vor Gott, und das ist durch Glauben. So, und nun in seinem dritten Abschnitt, den wir uns heute gemeinsam anschauen werden, gibt er den Christen in Galatien das Verständnis, das rechte Verständnis zum Gesetz. Wie ist das Gesetz denn einzuordnen? Und das ist eine wichtige Frage, weil wir wissen, das Gesetz haben sich die Juden ja auch nicht ausgedacht. Woher kommt das Gesetz? Gott hat es gegeben. So, im Grunde genommen ist ja auch das Gesetz das Wort Gottes. Wie ist das nun einzuordnen, gerade auch mit dem, was Paulus sagt über den Glauben und auch über den Bund mit Abraham? So, was ist die richtige Verbindung ja zueinander, was ist das rechte Gesetzesverständnis? Und darüber sprechen wir heute gemeinsam. Ich lese Verse 15 bis 18 und ich lese uns diesen Text aus der neuen Genfer Übersetzung. Ihr könnt gerne mitlesen, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, aber ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung, nicht, dass ihr überrascht seid, dass der Text ein bisschen anders klingt als wie die Luther oder die Elberfelder. So, der Apostel Paulus, stehend unter der Leitung des Geistes Gottes, schreibt: Liebe Geschwister, lasst mich ein Beispiel gebrauchen, das uns allen vertraut ist. Wenn jemand ein Testament aufsetzt oder aufgesetzt hat und es rechtskräftig geworden ist, kann keiner mehr es für ungültig erklären oder nachträglich etwas daran ändern. Und genauso verhält es sich mit den Zusagen, die Abraham und seiner Nachkommenschaft gemacht wurden. Übrigens sagt Gott nicht und deine Nachkommen, als würden es um eine große Zahl sich handeln. Vielmehr ist nur von einem einzigen die Rede, deinem Nachkommen, und diese eine ist Christus. Was ich sagen will, ist Folgendes. Gott hat mit Abraham einen rechtskräftigen Bund geschlossen. Wenn dann 430 Jahre später das Gesetz erlassen wird, kann dieses Gesetz den Bund nicht außer Kraft setzen und damit Gottes Zusagen aufheben. Genau das wäre nämlich der Fall, wenn der Empfang des Erbes davon abhinge, dass wir das Gesetz befolgen. Dann würden wir es nicht mehr aufgrund von Gottes Zusagen erhalten. Das Erbe jedoch, das Gott Abraham in Aussicht stellt, ist ein Geschenk, das sich auf seine Zusagen gründet. So, was sollen wir verstehen oder was sollten eigentlich die Christen in Galatien verstehen, wenn sie diesen Abschnitt lesen? Ihnen soll bewusst sein und uns natürlich auch, dass das Gesetz den Bund Gottes, sagt man den Bund, den Bund Gottes? Ja, nicht? Und die Verheißung Gottes nicht ändert. Das Gesetz kann den Bund Gottes und die Verheißungen nicht ändern. Und das ist genau das, was der Text hier sagt. Und wir verstehen das eigentlich sehr gut. Ihr versteht das alle sehr gut. Sagen wir mal, wenn ein Vertrag gemacht wird zwischen zwei Parteien. Ja, heute. Und wenn es dann durch bei einem Rechtsanwalt gewesen ist, alles rechtskräftig ist, alles korrekt gemacht worden ist, da kann eine dritte Partei nicht dazwischen funken und irgendwas ändern. Heute ist das noch so. Die dritte Partei kann es anfechten, aber wenn alles legal richtig gemacht worden ist bei der Aufsetzung des Vertrages, ist das sehr schwer, den Vertrag anzufechten. So, Gott und Abraham, die machen einen Bund. Gott macht mit Abraham einen Bund. Und in diesem Bund gibt Gott Abraham gewaltige Verheißungen. Und nicht nur das, dieser Bund wurde ohne jegliche Bedingung geschlossen. Die Bibellehrer sagen dazu, es ist ein bedingungsloser Bund. Abraham musste nichts erfüllen, um die Verheißung, die Gott ihm gibt, zu erlangen. Ich werde das gleich erklären. Wenn wir in das Alte Testament schauen, dann sehen wir, dass Gott insgesamt 5 Bündnisse mit den Menschen geschlossen hat. Wir haben einmal den Bund mit Noah, 1. Mose 9. Dann haben wir den Bund mit Abraham, 1. Mose 12, 15 und 17. Wir haben den mosaischen Bund, den wir sehr gut kennen. Wir haben den davidischen Bund, den Gott selbst mit dem König David gemacht hat. Wir wissen genau, worum es geht. 2. Samuel 7. Und wir haben den neuen Bund, den wir in Jeremia lesen, den Bund, den Gott mit seinen Menschen macht. Und 4 dieser Bündnisse aus dem Alten Testament sind bedingungslos. Nur einer ist an Bedingungen gebunden. Und diese Bedingungen oder Bedingung ist was? Absoluter Gehorsam dem Gesetz gegenüber. Alle anderen 4 sind bedingungslos. Und normalerweise ist es so, wir kennen das auch aus unserem persönlichen Leben, vielleicht wenn wir einen Vertrag schließen mit einer anderen Partei, dann man verspricht etwas, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Ja, und dann schließt man einen Bund, wenn diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, dann ist der Bund null und nichtig. Ja? Gott macht aber den Bund mit Abraham, ohne diesen an irgendetwas zu binden. Das meint bedingungslos. Wir können das heute Nachmittag nachlesen, wenn wir wollen. 1. Mose 15, eine ganz fantastische Geschichte. Wenn wir heute Nachmittag Kaffee trinken, schlag doch auf 1. Mose 15 und liest einmal, was uns in diesem Text gesagt wird und vor allem, wie uns das gesagt wird. So, der Prozess der Bundschließung wird uns in 1. Mose 15 beschrieben. Und es wird beschrieben und ganz genau gesagt, dass Gott alleine, ich muss zurückgreifen, bei der Bundesschließung ging es so, man muss bestimmte Zeremonien gemeinsam machen im Alten Testament. Man hat Tiere zusammengebracht, es mussten bestimmte Tiere sein. Man hat sie zerteilt und sie auf der rechten und linken Seite gelegt. Und dann mussten diejenigen, die den Bund schließen, durch diese Opfertiere vorbeigehen. Und der Hinweis war der, wenn ich mich an den Bund, den ich geschlossen habe mit der zweiten Partei, nicht halte, dann soll mir das Gleiche passieren wie diesen Tieren. Soll ich getötet werden. Ja? So, was passiert in 1. Mose 15? Wenn wir das lesen, dann stellen wir fest, dass Gott alleine durchgegangen ist zwischen den Tieren. Abraham war gar nicht dabei. Wo war er? Könnt ihr euch erinnern? Er hat geschlafen. Er hat geschlafen. Ich lese uns den Vers 12. Und es geschah, als die Sonne aufging, anfing sich zu neigen, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. So, und Gott geht alleine durch diese Opfertiere und damit garantiert er das, was er verheißen hat, dem Abraham, durch Abraham, in Abraham, dass sich das erfüllen wird. Abraham musste nichts dazu tun. Das hört sich sehr komisch für uns an, weil wir grundsätzlich doch misstrauisch sind. Aber so ist es. Ja? Und, so, und das ist, wie Paulus eigentlich argumentiert. Wenn nun Gott selbst diesen Bund mit Abraham macht, den Bund mit Abraham, dann kann das Gesetz als dritte Partei nicht hinzukommen, und diese Verheißung des Bundes aufheben. Das ist ein erstes Argument. Das Gesetz kann den Bund nicht ändern und die Verheißung des Bundes. Wir kommen zu dem zweiten Argument, Versen 19 bis 20. Ich lese uns den Text. Welche Aufgabe hatte denn das Gesetz? Es wurde hinzugefügt, um ans Licht zu bringen, dass wir mit unserem Tun Gottes Gebote übertreten. Und sollte so lange in Kraft bleiben, bis jener Nachkomme Abrahams da war, auf den sich Gottes Zusage bezog. Ganz klar, Jesus Christus. Wir lesen das und sagen, aha, das Gesetz also ist nicht größer als der Bund, ist nicht wichtiger als der Bund. Und mit dem Bund die Verheißung. So das Gesetz, das ist das zweite Argument, Gesetz ist nicht größer als die Verheißung. Denn so hat es ja ausgesehen. Hier kamen die Judaisten aus Jerusalem und haben den Christen in Galatien gesagt, ihr lieben Leute, ja, ihr habt Christus angenommen, ihr habt das neue Leben, aber erinnert ihr euch an das alte Gesetz? Ja, im Alten Testament. Gott hat das schließlich gegeben, es ist wichtig, ihr müsst es halten. Paulus sagt, nein, das Gesetz ist nicht wichtiger als der Bund und die Bundesverheißung. Ich will das mit einem Bild erklären. Dieses Bild ist eigentlich sehr einfach zu verstehen. Überlegt einmal. Wenn ihr, sage ich mal, wenn ihr ein Auto kaufen wollt, ja, ein neues Auto, ihr geht und informiert euch. So, ein Modell, was ihr euch ausgesucht habt und was ihr vielleicht kaufen würdet, wenn ihr das Modell kauft, dann bekommt ihr mit diesem Modell eine lebenslange Garantie. Gibt's nicht, aber stellt euch mal vor, es wäre möglich gewesen. So ein Modell ist mit einer lebenslangen Garantie. Das andere Modell, was euch auch gefällt, kommt mit einer 7-Jahres-Garantie. So, für was würdet ihr euch denn entscheiden? Ich weiß nicht, was ihr denkt, aber ich bin ein praktischer Mensch. Ich würde natürlich sagen, ich will ein Auto haben, das lebenslange Garantie hat, obwohl es das nicht gibt. Ja? Und genau das ist, was Paulus hier erklärt. Er sagt, das Gesetz ist eigentlich ein Auslaufmodell. Es läuft aus, wann? Mit dem Kommen des Messias, Jesus Christus. Nicht so der Bund, der mit Abraham geschlossen wurde. Der Bund mit Abraham hat kein Verfallsdatum. Und deshalb ist das Gesetz nicht größer als der Bund, sondern genau andersrum. Es hat eine Auslaufzeit, das Gesetz hat eine Auslaufzeit. Der Apostel Paulus gibt noch einen Grund. Ja, so er schlägt wieder in dieselbe Kerbe hinein, wenn er Folgendes sagt in Versen 19b bis 20, im Übrigen wurde uns das Gesetz durch Engel mit Hilfe eines Vermittlers überbracht. Mit Engel, so das Gesetz, das alttestamentliche Gesetz, wir erinnern uns, dass Gott, dass Mose seiner Zeit vom Berg Horeb runtergebracht hat, dem Volk Israel. So hier sagt der Apostel Paulus, durch Engel mit Hilfe eines Vermittlers. Ein Vermittler aber ist nicht nötig, wenn nur ein einziger handelt. Doch genau das war der Fall, als Gott, der eine und einzige Gott, Abraham das Erbe versprach. So, was ist das nächste Argument? Ganz einfach, das Gesetz erfordert einen Vermittler. Das ist, was Apostel Paulus sagt. Der Bund braucht keinen Vermittler. Gott hat direkt mit Abraham diesen Bund geschlossen. Auch das verstehen wir sehr gut. Ich will jetzt ein Beispiel gebrauchen, eine Illustration gebrauchen, das manche von euch kennen. Bin mir nicht sicher, ob die Illustration auf alle Einzelheiten passt, aber ihr kennt das sehr gut. Wenn wir sagen, wir einmal einen Elektriker bestellen, der uns im Haus etwas machen soll. Ja, zum Beispiel alle elektrischen Stecker auswechseln. Ja, unsere sind auch im Haus sehr alt, die müssen bald ausgewechselt werden. Aber interessanterweise habe ich herausgefunden, dass die alten Dinger besser halten als die neuen. Ich habe einige schon ausgewechselt, die neuen, und die waren eher kaputt als die alten. Die alten halten. Wie auch immer, ihr bestellt einen Elektriker und er kommt und wechselt euch alle diese elektrischen Stecker aus. Und bei manchen Elektrikern ist das so, ich weiß nicht, ob das bei allen ist, aber bei manchen ist es so, dass sie einen Aufschlag machen auf die Teile, die sie einbauen. Ja, so, sie kaufen also, sage ich mal, diese elektrischen Stecker von einem Zulieferer. Der Zulieferer hat schon einen Aufschlag drauf gemacht, weil der Produzent hat einen bestimmten Preis. Er schickt es zu den Zulieferern, da kommt noch ein Aufschlag drauf. Und der Elektriker tut noch einen Aufschlag drauf. Markup heißt das, kann das sein? Kennt ihr das? Markup? Und ja, da sind zwei Leute dazwischen, zwischen dem Produkt und dem Einbauplan oder dem Einbau der elektrischen Dosen. So, wenn ihr das selber machen könnt, wenn ihr diese Stecker selber kaufen könnt bei dem Produzenten und selber einbauen könnt, ist viel günstiger, viel besser. Ja, dann umgeht ihr also diese Vermittler, die dann ihre Preise dann auch oder den Preis ein bisschen höher treiben. Und so ähnlich ist das, was Paulus hier sagt. Er sagt, das Gesetz hat Gott, überlegt einmal, den Engeln gegeben und die Engel haben daraufhin Moses beauftragt, es dem Volk weiterzugeben. Sie sagen, wo hast du das her? Genau hier, aus Galater. Paulus schreibt das, stehend unter der Leitung des Heiligen Geistes. Und nicht nur das, Apostelgeschichte 7, schlag da einmal auf, Apostelgeschichte 7, 75. Stephanus, kurz vor seiner Steinigung, sagt, ihr habt so das Gesetz erhalten. Und dann sagt der Engel, haben es euch in Gottes Auftrag überbracht. Und dann kommt Moses, aber befolgt habt ihr es nicht. So, mit Abraham war das aber anders. Da hat Gott direkt zu Abraham gesprochen und direkt mit Abraham auch den Bund gemacht. Warum Gott das so gemacht hat, das weiß ich auch nicht. Er hätte ja auch einen Engel gebrauchen können, um mit Abraham den Bund zu machen. Aber hier kommt er direkt zu Abraham, macht mit Abraham den Bund. Und das soll uns verdeutlichen, dass die Herrlichkeit, die Gewaltigkeit des Bundes doch besser ist als die des Gesetzes. Ganz logisch. Ich denke, es ist ganz logisch. Ja. In dem nächsten Abschnitt, 21, 26, erklärt Paulus nun die Absicht des Gesetzes, wenn er darauf hinweist, dass es dem Bund nicht widerspricht. Es ist ja immer noch Wort Gottes. So, was ist denn die Absicht des Gesetzes, auch wenn es das Auslaufmodell ist, wie der Apostel Paulus hier sagt? Paulus sagt, es hat einen Platz. Es hat einen Platz in dem Plan Gottes. Es hat eine bestimmte Funktion und davon spricht er nun. Vers 21, hören wir genau hin. Ist nun das Gesetz gegen die Verheißung Gottes? Das sei ferne. Denn wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, aha, hier müssen wir aufpassen. So käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. So, die logische Folge ist, das Gesetz, so gut es ist, auch es ist Gottes Wort, aber es kann das Leben nicht geben, dafür war es auch nicht gedacht. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde zusammengeschlossen, damit die Verheißung aufgrund des Glaubens an Jesus Christus denen gegeben würde, die was? Die das Gesetz halten? Die glauben. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. So ist also das Gesetz unser Lehrmeister. Ich werde das gleich erklären, geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Wir stellen fest, ich fasse das in einem Wort zusammen, dass das Gesetz dem Bund nicht widerspricht, es erfüllt aber eine wichtige Funktion. Erstens sagt Paulus, wurde das Gesetz nicht gegeben, um Leben zu geben, im Gegensatz zu den Verheißungen Gottes und dem Bund mit Abraham. So, das heißt, es ist eigentlich eine brotlose Kunst, zu versuchen, durch das Halten des Gesetzes das ewige Leben erwerben zu können. Das geht nicht. Dazu ist das Gesetz nicht gegeben. Ein Bibellehrer sagte ganz treffend, er sagte, wenn Jesus gedacht hätte, dass das Reich Gottes gebaut werden könnte durch das Gesetz und Legalismus, dann hätte er mit den Pharisäern zusammengearbeitet und nicht Jünger berufen. Ja? Und wir wissen, dass die Pharisäer seine größten Feinde gewesen sind, im Jesus Christus immer widerstanden haben, ihn nicht haben wollten. So Gesetz kann kein Leben geben, kann das Leben nicht geben. Warum nicht? Weil, wir schauen wieder in den Text, das Gesetz dazu gegeben wurde, um Sünde zu offenbaren. So, das Gesetz gibt das Leben nicht und nichtsdestotrotz hat es eine wichtige, wichtige Funktion. Es offenbart die Sünde. Ist das wichtig, dass man das rechte Verständnis hat als Mensch über die Sünde? Absolut, absolut. Wenn ein Mensch kein rechtes Verständnis hat über die Sünde, seine eigene Sünde, dann weiß er auch nicht, warum er Jesus Christus braucht. Wie der eine deutsche Pastor, der öffentlich jedem gesagt hat, für mich musste keiner sterben. Ihr Lieben, dann wird uns ganz klar, der hat nichts verstanden von dem, was die Heilige Schrift sagt. Und das ist genau die Funktion des Gesetzes. Es offenbart, es zeigt unsere Sünde. Wir nehmen die moralischen Gebote, die 10 Gebote, schauen uns die an und sagen, ja, das stimmt, habe ich schon mal gelogen, ich habe gelogen. Habe ich schon mal geklaut, ich habe geklaut. Ihr vielleicht nicht, dann seid ihr gut. Und manche Dinge auch. Und dann schauen wir uns die Bergpredigt des Herrn Jesus an, wo uns gesagt wird, wo eigentlich die Sünde anfängt, nicht nur im Tun, sondern schon hier, im Kopf. Wer eine Frau ansieht, um ihrer zu begehren, Sünde. Hast du Sünde, bist du verdammt. Ja? Und das bringt uns dann zu Jesus. Wir erkennen, ich kann aufgrund meiner Sünde vor Gott nicht bestehen. Das bringt mich zu Jesus, der für meine Sünde am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Wenn ich sage, für mich braucht keiner zu sterben, dann habe ich das vorher nichts verstanden. Lass mich mal gerade sehen, wie weit wir sind. Wir haben noch gut Zeit. Stellt euch vor, hier ist wieder ein Beispiel. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber hier die Glenmore, manchmal kommt mir das so vor, als wäre das eine Rennstrecke. Und dabei ist das Gesetz ganz klar. 50 und 60. Ja? Geschwindigkeitsbegrenzung ist gegeben. Aber es scheint, dass keiner sich daran hält. Und ich lasse mich leider mitreißen. Manchmal fahre ich auch zu schnell. Aber die Schilder sind da. So keiner kann sagen, oh, ich habe es nicht gewusst. Und das Interessante ist, ich habe das schon erlebt, wenn Polizisten jemanden anhalten und sagen, du bist 100 gefahren anstatt 50, dann regen sie sich auf. Warum ist das Gesetz da? Das Gesetz ist da, fertig. Du hast es übertreten, du musst bestraft werden. Stellt euch vor, hier auf Glenmore gäbe es überhaupt keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, was hier los sein würde. Und deshalb ist es gut, dass wir die Geschwindigkeitsbegrenzung haben und dass die Polizisten manchmal auch nachprüfen und sehen, wie schnell die Leute sind. Das Geschwindigkeitsgesetz offenbart die Übertretung des schnellen Fahrens. So, das Gesetz des Alten Testament gibt nicht das Leben, aber es erfüllt diese wichtige Funktion. Es offenbart die Sünde in unserem Leben. Und wenn wir das erkennen, wenn wir das sehen, dann wissen wir ganz genau, warum wir den Heiland Jesus Christus brauchen. Dann wissen wir ganz genau, warum das, was auf Golgatha geschehen ist, tatsächlich so geschehen ist, wie die Bibel uns das mitteilt. Und das ist nun der dritte Hinweis im Zusammenhang des Gesetzes und dem Bund der Verheißung, Verse 23, 26. Das Gesetz wurde gegeben, um den Weg für den Messias vorzubereiten. So, das Gesetz hat die Funktion des Lehrmeisters, wie Vers 24 sagt. In unserer Kultur ist das ziemlich verloren gegangen, aber zu der Zeit, als Paulus das geschrieben hat, war das so gewesen, dass die Lehrmeister die Kinder, die ihn anvertraut wurden, so, nicht nur gelehrt haben, sondern sie haben auch auf sie aufgepasst, vor Gefahren bewahrt und dann auch waren sie befugt, die Kinder zu disziplinieren. So, das Gesetz ist unser Lehrmeister, das uns zu Christus bringen soll und auch bringen wird, wenn wir einmal hören, wenn wir einmal verstehen, wofür das Gesetz da ist. Wenn Gott sagt und diese moralischen Gebote gibt und sagt, halte die, wenn du nicht hältst, diese nicht hältst, selbst hier in deinem Verständnis hast du ein Problem. Und keiner kann sie halten, niemand, niemand. Und deshalb brauchen wir Jesus. Und das ist, warum Jesus allein uns das Leben geben kann und nicht das Gesetz oder das Halten des Gesetzes. Aber, noch einmal, das Gesetz hat eine sehr, sehr wichtige Funktion. Ich lese uns jetzt die Verse 27 bis 29. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr Lieben, ist nicht die Rede von der Wassertaufe, sondern von der Geistestaufe. Hier ist die Rede von der Wiedergeburt. Wie Jesus zum Nikodemus seinerzeit gesagt hat, du musst von neuem geboren werden. Nikodemus war ein hervorragender Mann, gelehrt in den Schriften. Er war blameless, kann man wahrscheinlich sagen, guter Mann. Aber Jesus sagt auch diesem Mann, du musst von neuem geboren werden. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen. Welches Gewand ist es? Paulus offenbart es uns, Christus selbst. So die Gerechtigkeit, die am Kreuz auf Golgatha erworben ist, die Gerechtigkeit, die vor Gott besteht, bestehen kann. Das haben wir nun angezogen, das meint es. Ihr habt Christus angezogen, Christus selbst. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau, denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden, eine neue Kreatur. Wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Nachkommen Abrahams und seid damit entsprechend der Zusage Gottes, die Gott vor tausenden von Jahren Abraham gegeben hat. Abrahams rechtmäßige Erben, das sind wir, wenn wir durch Jesus Christus das ewige Leben haben. So, viertens, das ist der Hinweis, auf den uns der Apostel Paulus, bringt. Er sagt, das Gesetz kann das nicht vollbringen, wozu die Bundesverheißung in der Lage ist. Und das ist, das ewige Leben zu geben. So, die lange Periode der Vorbereitungszeit unter dem Gesetz war durch das Kommen des Herrn Jesu vorbei. Das Gesetz hat eine bestimmte Herrlichkeit, das ist ohne Frage. Aber die größere Herrlichkeit sehen wir in Jesus Christus, der Abraham. Und Jesus Christus wurde in dieser Bundesverheißung dem Abraham zugesagt. Ein Heiland wird kommen. Ja? Er ist in der Lage, das zu tun, wozu das Gesetz nicht in der Lage ist. Nur durch Jesus Christus kann der Mensch gerechtfertigt werden, kann ihm die Sünde vergeben werden. Und Vers 27, wenn vom Getauftsein auf Jesus gesprochen ist, ist die Wiedergeburt die Rede und das verstehen wir. Und es ist nur aufgrund vom Geist Gottes gewirkten Wiedergeburt, dass wir als an Jesus gläubige Menschen nun tatsächlich in dieser engen Verbindung mit Jesus sind. Das Neue Testament gebraucht ein Wort, wir sind in Jesus Christus, in Jesus Christus. Es spricht von dieser persönlichen, innigen Beziehung, die wir als gläubige Menschen haben können. Und das geht nur aufgrund des Heiligen Geistes, der uns gegeben worden ist. Und nicht nur das, uns wird auch gesagt, nicht nur, dass wir das ewige Leben durch Jesus haben, sondern wir haben auch das Erbe, die Verheißungen, die Abraham gegeben worden sind. Wir sind erbberechtigt für diese Verheißungen, die Abraham zugesagt worden sind. Ich lese nur noch eine Stelle, Epheser 1, Vers 3. Hören wir genau hin, was uns das Wort Gottes sagt. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens. Und jetzt wird gesagt, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Interessant, es wird gesagt, Anteil bekommen haben. Das heißt, wir sind schon eigentlich in dieser Fülle des geistlichen Segens drin, aber vollkommen werden wir es erleben in der Ewigkeit, wenn wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. So, wir sind geistlich gesehen über alle Maßen reich gesegnete Menschen aufgrund der Verheißung, die Gott seinerzeit Abraham gegeben hat, und nicht aufgrund, weil wir Gesetze halten, weil wir legalistisch sind. So, deshalb sage ich, das Gesetz kann das Wasser nicht halten zu dem Bund des Abraham. Ja, warum würden also die Christen in Galatien, warum würden wir zurück zum Gesetz gehen wollen und sagen, das ist nötig? Wir müssen es halten, um das ewige Leben zu haben. Das geht nicht. Als ich heute Morgen die Predigt durchgelesen habe und mir das Ganze noch überlegt habe, viel Lehre hier, also Lehre in meinem nicht mit zwei E, sondern mit H, sehr viel Inhalt, was uns der Apostel Paulus hier weitergibt, wunderbare Argumente, gerade auch im Zusammenhang der Gesetzlichkeit, habe ich überlegt, wie kann ich ein Bild wieder gebrauchen, um das deutlich zu machen, was der Paulus uns hier eigentlich deutlich machen will. Und dann ist mir dieses Bild in den Sinn gekommen mit dem Fahrrad. Seid ihr mal Fahrrad gefahren? Irgendwann? So, ist doch nicht schlecht, Fahrrad zu haben, ja? Als ich mein erstes Fahrrad bekommen habe, oh, ich war überglücklich. Plötzlich konnte ich viel weiter fahren, viel weiter gehen als zu Fuß. Und das ging um so viel schneller. Fahrrad ist eine herrliche Sache. Wunderbar. Aber vergleichen wir einmal das Fahrrad mit dem Gesetz, dem Gesetzeshalten. Ja, nicht schlecht. Ja, man kommt auch von A nach B. Aber vergleicht einmal das Fahrrad mit einem Flugzeug. Könnt ihr euch auf ein Fahrrad setzen? Und ja, da strampelt ihr selbst, ihr fühlt euch gut, ist gesund vielleicht. Aber ihr könnt von A nach B kommen, wir sagen mal, selbst von Kelowna nach Vancouver. Könnt ihr, wenn ihr wollt. Ihr könnt sogar bis nach Halifax kommen. Aber könnt ihr mit einem Fahrrad, sagen wir, nach Berlin kommen? No, ihr könnt nicht. Mit einem Flugzeug, ihr könnt das. So, was müsst ihr tun, um mit dem Flugzeug nach Berlin zu kommen? Ihr setzt euch in das Flugzeug und ihr vertraut dem Kapitän und auch der Maschine, dass das möglich ist. Und siehe da, viele von euch sind geflogen, ja, nach Deutschland. Plötzlich sind wir auf einem anderen Kontinent, weil wir in einer gewissen Weise Vertrauen ausgesprochen haben in die Fähigkeit des Piloten und natürlich auch in die Konstruktion dieser Maschine. Und genauso ist es mit dem Bund, mit dem Glauben. Wir vertrauen, dass Gott genau das tun kann, was er verspricht, dass er uns in die Ewigkeit bringen kann, aufgrund dessen, was Jesus Christus für uns vollbracht hat. Versucht das mal mit dem Fahrrad, ja, mit dem eigenen Strampeln, Gesetzeshalten. Wird nicht funktionieren. Und ich dachte, danke, Herr Jesus, dass du mir dieses Bild gegeben hast. Einfach die Unmöglichkeit aufzuzeigen, des Legalismus, mit dem Legalismus, mit der Gesetzlichkeit die Ewigkeit zu erreichen. Können wir nicht. Können wir nicht. Das Gesetz hat eine ganz andere Funktion, als uns das Leben zu geben. Das Leben geben, das ewige Leben, kann nur Gott selbst, kann nur Jesus, der Gott ist. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen, ihr Lieben. Amen.